RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Rest Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 20. November 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Putih Astuti, Sri Unun, Nunu Nursia, Un Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun. Unun hören Sie die Schlagzeilen. Vizepresiden beton di Malaysia Kultur Asli Kultur di Di Nation Vereinig hat. Stad Gatin verlieh den Nationalen Paut Preis. Indonesische Botschaft in Vatikan führte in Neapel ein interreligiöses Gespräch durch. Japan gibt den Landwirten in Bali die Wasserturbinen. Die Universitäten sollen die Forschung weiterentwickeln. Indonesisches Herrendoppelpaar ist Sieger bei dem Badminton-Turnier Tiongkok Open. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla eröffnete die Kunstveranstaltung Tamadun zwischen der Nation und der Gesellschaft im Bezirk Lingga in der Inselgruppe Riau am Sonntag, den 19. November 2017. In seiner Rede sagte der Vizepräsident, dass die malaysische Kultur ist eine Kultur, die das Volk vereinigt. Die malaysische Kultur spielt eine wichtige und größere Rolle für die indonesische Nation. Obwohl die malaysische Nation keine Mehrheit der Bevölkerung in Indonesien ist, hat aber das Land und die Nation Indonesien die malaysische Sprache als die nationale Staatssprache ausgewählt. Dies sagte Yusuf Kalla nach der Verleihung der Eden Titels Sri Perdana Mahkota Negara für ihn vom Traditionsinstitut der Inselgruppe Riau. Dabei setzte Yusuf Kalla diese Verleihung für ihn und seine Gattin. Da er aus Bugis, Sulawesi kommt, hat sich Yusuf Kalla geehrt gefühlt und sich an geschichtliche Reise von Bugis und Malais vor einigen Jahrhunderten wieder erinnert. Die indonesische First Lady Frau Iriana Joko Widodo hat den Nationalen Preis der Vorschulerziehung für Kinder PAUD heute in der Stadt Tangerang, Banten verliehen. Einige Seiten, die eine große Rolle bei der Förderung des VAUD-Programms in Indonesien erhielten den Preis. Die Stadtgattin Frau Iriana, die die indonesische VAUD-Mutter ist, verlieh symbolisch 8 Personen den Preis. Etwa 164 Personen, die aus Bürgermeistern, Distrikt- und Dorfleitern, Leitern der Bildungsamtes und Bildungsfigur bestanden, erhielten den Preis. Dabei war die Gattin des indonesischen Vizepräsidenten Frau Mufidah Yusuf Kalla anwesend. Des Weiteren sagte die Direktorin für PAUD-Bildung im indonesischen Bildungs- und Kulturministerium, R.L. Yulayelawati, dass die Anzahl der Kinder von 0 bis 6 Jahren alt im Jahr 2016 etwa 33,5 Millionen betrug. Im Jahr 2045 werden sie im Alter von 29 bis 35 Jahren sein. Das ist das produktive Alter, sodass sie ein Kapital für den nationalen Aufbau werden können, wenn Indonesien sich von jetzt darauf gut vorbereitet. Der indonesische Botschafter in dem Vatikan, Antonio Agustiniano, eröffnete vorgestern in Neapel, Italien, das islamisch-katholische Gespräch zum Thema Stärken des harmonischen Lebens zwischen den Muslimen und den katholischen Gemeinden in Indonesien. Der Bischof von Neapel, Kardinal Crescenzio Seppe, und 100 Teilnehmer wohnten dem Gespräch bei. Dies teilte der Sprecher der indonesischen Botschaft in Vatikan, Wandri Awabang, gestern der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in London mit. Botschafter Agustiniano brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass gegenseitiges Verständnis und gegenseitiger Respekt durch das Gespräch wachsen werde, um das harmonische Leben zwischen den religiösen Gemeinden zu verwirklichen. Die Sprecher bei diesem Gespräch waren der Direktor der Gemeinschaft San Egidio, Valeria Martano, und der Dozent an dem Staatlichen Institut des Islam in Surakarta, Central Java, Chainal Mutakin. Kardinal Crescenzio Hof, die Gemeinschaft aus verschiedenen Religionen können aus der Gespräch in andere Aktivitäten auch gemeinsam sich verwickeln. Die japanische Regierung gibt den Landwirten der balinesischen Bewässerungsgemeinschaft Subak Jatiluwih via Turbinen für Wasserkraftwerk. Die Hilfeleistung ist ein Pilotprojekt. Die teilte die Bezirksleiterin von Tabanan, Niputu Eka Wiryastuti, heute Morgen in Banjartege, Tabanan, Bali, der Presse mit. Die Bezirksleiterin Wiryastuti sagte weiter, die japanische Regierung habe auch die Landwirte in Jatiluwih getrainiert, um die Turbinen zu operieren. Die japanische Regierung wird der Gemeinschaft in Jatiluwih sich weitere Turbinen im Wert mehr als 700.000 US-Dollar gewähren. Wiryastuti brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Gemeinschaft in Jatiluwih größere Nutzen von den Turbinen bekommen werde. Die Turbinen werden die Elektrizität für die dortigen Dörfer auch herstellen. Planmäßig werde Präsident Joko Widodo am 27. November 2017 den Betrieb der Wasserturbinen einweihen. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe werde der Einweihung beiwohnen, sagte Wiryastuti weiter. Der indonesische Minister für Forschung und Hochschule, Professor Muhammad Nasir, fordert die Universitäten in Indonesien dazu auf, die Konkurrenzfähigkeit der Nation zu unterstützen. Dies sagte Muhammad Nasir an der Universität von Teku Umar in Malabo, Aceh. Im Zufolge seien die Forschungen an der Universität sehr wichtig, um die Innovation im Landwirtschaft und Fischereisektor zu vergrößern. Es gibt zwei wichtige Dinge, um die Konkurrenzfähigkeit der indonesischen Nation zu steigern. Es handelt sich dabei um die gut qualifizierten Menschenressourcen von den Universitäten und die Innovation der Forschungsergebnisse, sagte Muhammad Nasir weiter. Dem indonesischen Herrendoppel Kevin Sanjaya und Marcus Gideon ist es gelungen, bei dem Badminton-Turnier vor der Klasse Super Series Premier 2017 Tiongkok Open Sieger wieder zu werden. Kevin und Marcus besiegten gestern im Sportstadion Haikia Olympic in Fuzhou, China, im Finale die Doppelspieler aus Dänemark, Matthias Bo und Carsten Morgensen, mit 21-19 und 21-11. Kevin und Markus hatten bei den anderen letzten Badminton-Turnieren gegen Bo und Morgensen sechsmal gespielt. Zuvor hatten Kevin und Markus im Semifinale des Badminton-Turniers Japan Open und das dänische Doppelpaar geschlagen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.740,55 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.572,29 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.537 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 56%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, der Kommentar hat heute die Indonesian Streitkräften TNI und die Indonesische Polizei Polri befreiten die Geiseln auf Papua zum Thema. Eine heroische und lobenswerte Tat wurde am Freitag, den 17. November 2017, von den Indonesian Streitkräften TNI und der Polizei durchgeführt. In einer stillen Operation, die nur eine Stunde und 18 Minuten dauerte, schafften TNI und Polri gemeinsam Kräfte, 344 von 1.300 Einwohnern von Kampung Kimberley und Kampung Banti in Tembagapura Unterbezirk Mimika Distrik Papua von der bewaffneten kriminellen Gruppe KKB gehalten zu evakuieren, ohne irgendwelche Offiziere oder Soldaten und Geiseln zu verletzen. Die Geisel zog sicherlich die Aufmerksamkeit der Regierung und des indonesischen Volkes auf sich, sogar die internationale Gemeinschaft. Nationale Polizeichef General Tito Karnavian sagte, der bewaffnete kriminelle Gruppe KKB die 1.300 Mimika Bewohner hält, ist eine alte Gruppe und die Zahl ist nicht viel. Aber sie sind mit dem Gelände vertraut und besitzen einige Waffen. Sie mischen sich unter die Bevölkerung und nutzen eine Hit-and-Run-Strategie. Diese Gruppe wird gebildet, weil sie ein niedriges wirtschaftliches Niveau hat und Unzufriedenheit gegenüber der Regierung empfindet. Der Generalstabschef der Nationalpolizei, Tito Karnavian, und der Kommando des Indonesischen Militärs, General Gatot Nurmantio, lobten ihre Untergebenen, die gemeinsam die Operation der Geiselbefreiung in Papua durchgeführt haben. Diese Operation gilt als erfolgreich, da keine Verletzten zu beklagen waren. Der Sicherheitsapparat sollten jedoch nicht selbst zufrieden sein und die verbleibenden Mitglieder der bewaffneten kriminellen Gruppe, die immer noch auf freiem Fuß sind, weiterhin verfolgen. Eine Anzahl von Flüchtlingen in der Operation schaffe es, dem Streben der Behörden zu entkommen. Sie tragen auch immer noch Waffen, also droht immer noch eine Bedrohung. Das indonesische Volk ist sicherlich stolz auf die Errungenschaften eines gemeinsamen Militärs und Polizisten, die es geschafft haben, Hunderte von Bewohnern zu befreien, die von der bewaffneten Kriminalgruppe als Geiseln gehalten wurden. Die heroische Haltung, die TNI und Polri zeigen, zeigt die Bereitschaft, Opfer für die Sicherheit anderer zu bringen. Genauso wie indonesische Nationalhelden in der Vergangenheit, die bereit waren, sogar ihr Leben zu opfern für die Errichtung des Einheitsstaates der Republik Indonesiens. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, Connecting, Dignifying. Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir die historischen Ereignisse am 20. November wie folgt. 1917, die Schlacht von Cambrai im Ersten Weltkrieg beginnt mit einem massiven britischen Panzerangriff. Die Schlacht von Cambrai im Ersten Weltkrieg war die erste große Panzeroffensive der Geschichte und begann am 20. November 1917 nahe dem strategischen wichtigen Eisenbahnknotenpunkt Cambrai in Frankreich. 1917 eine Schlüsselversorgungsstellung für die deutsche Siegfriedstellung. Die Briten erhofften sich von dieser Schlag nicht nur einen Durchbruch des deutschen Stellungssystems, sondern vor allem dem Kriegsverlauf durch den Einsatz von Panzern. Eine entscheidende Wende zugunsten der Entente zu geben. Seit mehr als 3 Jahren standen die Frontlinien mehr oder weniger still und Millionen von Soldaten waren bei oftmals sinnlosen Frontalangriffen gefallen. Die Schlag die Gilbert-Inseln, auch Operation Galvanic genannt, wurde zwischen den Truppen Japans und der USA im Rahmen des Pazifikkrieges ausgetragen. Sie dauerte vom 20. bis zum 24. November 1943 und endete mit einem Sieg der Amerikaner. Die Eroberung der Gilbert-Inseln war der erste Schritt in der von Admiral Nimitz bevorzugten Taktik des sogenannten Island Hopping oder Inselspringen über die kleinen Atolle Mikronesiens. Eigentlich bestand die Schlag aus 2 unabhängigen, jedoch gleichzeitigen erfolgenden amphibischen Landungen auf den beiden Atollen Makin und Tarawa. Während die Kämpfe auf Makin für die Amerikaner weniger heftig ausfielen, kam es auf Tarawa zu erbitterten Kämpfen zwischen etwa 4.800 japanischen Verteidigern und 18.600 amerikanischen Marineinfanteristen, die auf beiden Seiten hohe Verluste mit sich brachten. Die Amerikaner wählten zusätzlich das Abemamat Atoll als Ziel für eine Landung aus, da die große Lagune als Nachschubbasis für ihre Pazifikflotte im Vormarsch auf Japan geradezu prädestiniert war. Trotz einer sehr kleinen japanischen Besatzungseinheit von nur 25 Mann benötigten die Marines 3 Tage, um das Atoll zu sichern. Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes, kurz UN-Kinderrechtskonvention, wurde am 20. November 1989 von der UN-Generalversammlung angenommen und trat am 2. September 1990, 30 Tage nach der 20. Ratifizierung durch ein Mitgliedsland, in Kraft. Beim Weltkindergipfel vom 29. bis 30. September 1990 in New York verpflichteten sich die Regierungsvertreter aus der ganzen Welt zur Anerkennung der Konvention. Der Kinderrechtskonvention sind mehr Staaten beigetreten als allen anderen UN-Konventionen, nämlich alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme der USA. Zuletzt haben Somalia und Südsudan im Oktober 2015 die Kinderrechtskonvention ratifiziert. Einige der 196 Staaten haben die Konvention ratifiziert, erklärten allerdings Vorbehalte. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören!
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Indonesien, unser Imblickpunkt behandelt heute das Thema TNI und ADF veranstalten die 5. Sitzung von Ausindo High Level Committee, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die indonesischen Streitkräfte TNI und die australischen Streitkräfte Australia Defence Force ADF veranstalteten die 5. Sitzung des hochrangigen Komitee HLC im TNI-Hauptquartier in Cilangkap, Jakarta am 16. November 2017. Der TNI-Befehlshaber General Gatot Nurmantio hat gemeinsam mit dem australischen ADF-Befehlshaber Marshal Mark De Binskin die HLC-Sitzung geleitet. Er sagte dazu, die 5. Ausindo HLC-Sitzung zwischen Indonesien und Australien zeige eine enge Beziehung und Freundschaft zwischen Offizieren und Stableitern beider Streitkräfte. Der TNI-Befehlshaber ist davon überzeugt, dass die Kooperation verstärkt werden könne, wenn sie auf den Geist zum Aufbau der guten Beziehungen basiert. Nach der TNI-Pressemeldung hoffe Gatot Nurmantio, dass durch die 5. Ausindo HLC-Sitzung beide Streitkräfte in der Lage sein könnten, die Militärkooperation beider Länder zu intensivieren, sodass sie indirekt die Stabilität und die regionale Sicherheit absichern und eine Möglichkeit zur Entstehung eines Konfliktes wegen des Missverständnisses hindern kann. Im Zufolge sei die Kooperation zwischen TNI und ADF sehr wichtig, da sie mit den bilateralen Beziehungen beider Länder zu tun hat. Gatot Nurmantio hoffe, dass beide Streitkräfte viele Nutzen für die regionale Sicherheit mit verschiedenen Innovationen und strategischen Ideen beim Treffen bekommen könnten. Des Weiteren sagte der Befehlshaber der australischen Streitkräfte ADF Marshal Mark De Binskin, dass die Ausindo HLC-Sitzung eine der wichtigen Möglichkeiten für beide Seiten sei, um über gemeinsame Herausforderungen zu diskutieren und einander zur Festlegung der Zukunft angesichts der Militärkooperation zu vereinbaren. Binskin sagte dazu weiter, die engere Kooperation zwischen TNI und ADF könne die Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung in der Region unterstützen. Dies kann auch einen Beitrag für die Schaffung der Sicherheit leisten. Binskin zufolge haben TNI und ADF viele Möglichkeiten, um zusammenzuarbeiten. Das gemeinsame Interesse wird auch viele Möglichkeiten für günstige Kooperation öffnen, vor allem im Bereich der Terrorismusbekämpfung, der maritimen Sicherheit, der Mittelung der Naturkatastrophen, der Friedenstruppen und des Geheimdienstes. Der Beobachter für internationales Recht an der Universität Indonesien UI, Hikmahanto Juwana, sagte dazu, die Ankunft des Befehlshabers des australischen Militärs zeige die wieder normale Militärsbeziehungen beider Länder. Nach dem Bericht des Tagesblatt Kompas am 18. November 2017 sagte Hikmahanto Juwana, dass der Besuch des ADF-Befehlshabers im TNI-Hauptquartier in Jakarta bedeutet, dass die vorherigen Probleme von Australien erledigt worden sind. Wie bekannt, beendete die TNI am Anfang 2017 die Kooperation zum Sprachentraining mit Australien. Liebe Zuhörer, soweit der Imblickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Thank you.
Liebe Zuhörer der Stimme Nations, treffen wir uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Mit mir, Handarum. Wie immer, Sie können unsere Sendung über Livestream auf www.voi.co.id, Kurswelle 9525 kHz und auf Ihre Smartphone RRI Play hören. Heutzutage stellen wir Sie Umbul Cokro in Zentraljava vor. So bleiben Sie mit uns in RRI World Service Voice of Indonesia. Liebe Zuhörer, Klaten ist eine der Regenschaften in Zentraljava. In diesem Bezirk steht der größte hinduistische Tempelkomplex in Indonesien, der im 9. Jahrhundert erbaut wurde, nämlich der Prambanan-Tempel. Dieser Tempel wurde bis jetzt nicht nur in Klaten, sondern auch in Zentraljava zu einer der führenden Touristenattraktionen. Neben dem Prambanan-Tempel hat Klaten auch andere interessante Attraktionen, nämlich Umbul Cokro. Liebe Zuhörer, in der lokalen Sprache bedeutet Umbul Peder. Das Reichsziel Umbul Cokro ist ein Badeort, dessen Wasser von dem Fluss Busur abstammt. Da es sich im Busur-Fluss befindet, ist das im Umbul Cokro-Teich enthaltene Wasser klar und sauber. Das touristische Gebiet ist auch sehr cool, weil es von sattigen Bäumen umgeben ist. Das Umbul Cokro befindet sich im Dorf Cokro im Distrikt Tulung im Stadtteil Klaten. Es ist nicht weit von der Stadt Klaten entfernt. Dieser touristische Ort liegt etwa 15 km westlich von Solo und kann mit dem Landtransport über die Strecke Solo-Kartosuro Cokro erreicht werden. Liebe Zuhörer, wenn Sie Umbul Cokro betreten, müssen Sie 10.500 Rupiah pro Person für die Eintrittskarte bezahlen. Um das Badehaus zu erreichen, müssen die Touristen über eine lange Hängebrücke zu Fuß gehen. Auf einer Fläche von 15.000 Metern gibt es viele Schwimmbäder. Die Touristen können so viel schwimmen und die Frische von Umbul Cokro genießen. Hier sind verschiedene Einrichtungen wie Umkleidekabinen und Spüle an jeder Ecke dieses Touristenzentrums verfügbar. Außerdem gibt es in den Touristenorten Verpflegungsstände. Liebe Zuhörer, neben den Schwimmbädern bietet Umbul Cokro jetzt auch Wasserunterhaltungseinrichtungen wie Wasserrutschen, Flying Fox, Wasserpark, Dusche und Spielbecken. Umbul Cokro bietet auch Saum oder einen Ort zum Entspannen und Ausruhen nach dem Schwimmen. Für Besucher, die die Frische von Umbul Cokro Wasser bequem fühlen möchten, vermeiden Sie in den großen Tagen und vor dem Fastenmonat zu dieser touristischen Position zu kommen, weil vor dem Fasten lokale Leute eine jährliche Tradition haben, die Padusan genannt wird. Padusan ist ein Bad mit der Absicht, sich vor dem Monat Ramadan zu reinigen. Die Gemeinde wird zu dem Banner oder der Quelle zum Baden stromen. Sie reinigen sich durch Bade Samponiren. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien für heute über die Reiseziel Umbul Cokro in Zentraljava. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Simulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen die indonesische Vokabeln und Ausdrücke vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen dem indonesischen Staatsrundfunk RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des indonesischen Ministeriums für Kultur und Bildung. Unser heutiges Thema ist Membuat Visa oder auf Deutsch das Visum beantragen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.vi.co.id hören. Liebe Zuhörer, zuerst werden wir Ihnen die Vokabeln und Phrasen im Zusammenhang mit dem heutigen Thema Membuat Visa oder auf Deutsch das Visum beantragen vorstellen. Wir werden die Wörter zweimal vorlesen. Danach können Sie die Wörter wiederholen. Das Visum machen auf Indonesisch Membuat Visa. Membuat Visa. Der Reisepass auf Indonesisch Passport. Passport. Das Ziel auf Indonesisch Tujuan, Tujuan. Sie auf Indonesisch Anda, Anda. Kommen auf Indonesisch Datang, Datang. Indonesian auf Indonesisch Indonesia, Indonesia. Besuchen auf Indonesisch Mengunjungi, Mengunjungi. Die beste Freunde auf Indonesisch Sahabat, Sahabat. Reisen auf Indonesisch Berwisata, Berwisata. Eine Reise machen auf Indonesisch berwisata, berwisata. Zahlen auf Indonesisch membayar, membayar. Die Kosten auf Indonesisch biaya, biaya. Fertig auf Indonesisch beres, beres. 30 Tage auf Indonesisch 30 hari, 30 hari. Willkommen auf Indonesisch selamat datang, selamat datang. Genießen auf Indonesisch menikmati, menikmati. Liebe Zuhörer, wir zeigen Ihnen jetzt ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Indonesisch-Unterricht mit dem Titel Membuat Visa oder ein Visum beantragen. Wie immer werden wir die Sätze zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie die Sätze wiederholen. Das Gespräch ist zwischen die Einwanderungsbeamte A und Eki B. Entschuldigung, kann ich Ihren Reisepass sehen? Auf Indonesisch, maaf, bisa lihat paspor Anda? Maaf, bisa lihat paspor Anda? Hier ist meinen Reisepass. Auf Indonesisch, ini pak, ini pak. Darf ich wissen, was ist das Ziel von Ihrem Besuch in Indonesien? Auf Indonesisch, boleh tahu, apa tujuan Anda datang ke Indonesia? Boleh tahu? Apa tujuan Anda datang ke Indonesia? Ich möchte meinen besten Freund besuchen. Außerdem möchte ich auch Reise machen. Mach einfach eine Reise. Auf Nisis untuk mengunjungi sahabat saya. Selain itu juga untuk berwisata. Hanya jalan-jalan saja. Untuk mengunjungi sahabat saya. Selain itu juga untuk berwisata. Hanya jalan-jalan saja. Alles klar. Bitte bejalen Sie dieses Visum. Auf Nisis. Baiklah. Silakan membayar visa ini. Baiklah. Silakan membayar visa ini. Oke, hier ist das Geld. Auf Nisis. Baik, Pak. Ini uangnya. Baik, Pak. Ini uangnya. Danke. Dein Visum ist schon fertig. Dies ist Ihr Reisepass mit einem Visum für 30 Tage. Willkommen in Indonesien und genießen Sie Ihre Reise in Indonesien. Auf Nisis. Terima kasih. Visa Anda sudah beres. Ini paspor Anda dengan visa selama 30 hari. Selamat datang di Indonesia dan selamat menikmati wisata Anda di Indonesia. Terima kasih. Visa Anda sudah beres. Ini paspor Anda dengan visa selama 30 hari. Selamat datang di Indonesia dan selamat menikmati wisata Anda di Indonesia. Danke, auf Nisis, terima kasih. Liebe Zuhörer der Stimulations, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen für heute. Vielen Dank auf die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Regenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal stellen wir Ihnen den indonesischen begabten Kroncong-Sänger Toto Salmon vor. Liebe Musikfreunde, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Kroncong-Lied mit dem Titel Bandar Jakarta oder Der Jakarta Hafen. Gute Unterhaltung. Thank you. Liebe Zuhörer, das Lied Bandar Jakarta ist ein originales Kroncong-Lied, das von Ismail Marzuki komponiert wurde. Dieses Lied ist ein Kroncong-Lied, das einen sentimentalen Rhythmus hat und über die Schönheit von Jakarta in der Vergangenheit, vor allem in dem Strand, erzählt. Dieses Lied wird von Toto Salmon gut gesungen. Toto Salmon ist ein begabter Kroncong-Sänger in Indonesien. In den 1960er Jahren begann Toto Salmon, der von der Technische Schule absolvierte, Lieder in Tenorstimme zu singen. Sie lernte dies von seinem Lehrer W.S. Nardi. Außerdem schloss er sich der Jugendtanzgruppe Teenager Dance Club an. Wenige Jugend haben kein großes Interesse an Kroncong-Lieder. Dies forderte Toto Salmon, um die Kroncong-Musik wählen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Kroncong-Lied mit dem Titel Ariati. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer der Stimme Nations, das Lied Ariati ist ein altes Lied des bekannten Komponisten Ismail Marzuki. Trotzdem ist dieses Lied, das über die Bewunderung von einem Mann für die Geliebte erzählt, ist immer noch bekannt. Liebe Zuhörer, Toto Salomon verbessert seine Fähigkeit im Musikbereich durch die Teilnahme an verschiedenen Musikfestivals. Von 1975 bis 1982 konnte er der erste Sieger beim Nationalen Rundfunk- und Fernsehgesangfestival für Kronzong-Genre werden. Er erhielt viele Auszeichnungen, unter anderem das beste nationale Kronzong-Album im Jahre 1998. Im Jahre 2002 erhielt Toto Salomon eine Auszeichnung für den besten Kronzong-Sänger von dem Bürgermeister von West Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Nations, zum Abschluss unseres Programms hören Sie zwei weitere Kronzong-Lieder von Toto Salomon mit dem Titel Morisco und Jembatan Merah oder Die Rote Brücke. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in de.voi.go.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.go.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.